Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sound of Handwerk, dem Podcast, der die Geräusche und Klänge des traditionellen Handwerks hörbar macht. Heute nehmen wir euch auf eine ganz besondere Reise mit, auf die sich das Team von The Sound of Handwerk im April aufgemacht hat. Den letzten Unterrichtsblock unseres sich dem Ende neigenden Studiums, dazu gleich mehr, haben wir nämlich in Rumänien, genauer gesagt in Siebenbürgen verbracht. Dort haben wir uns vor allem die berühmten Kirchenburgen angeschaut, die die Siebenbürger Sachsen im Mittelalter dort gebaut haben, um sich gegen die Angriffe der Ostvölker zu verteidigen. Ohne Aufnahmegerät fahren wir ja nirgends mehr hin und so konnten wir auf der Reise das ein oder andere interessante Interview führen und auch ein paar Geräusche aufnehmen. Im ersten Teil dieser Episode erfahrt ihr von unserem Professor Paul Zalewski und unserer Studienkoordinatorin Isabella Parovic mehr über den Studiengang, in dem dieser Podcast entsteht, direkt aus der Hotellobby in Hermannstadt. Und im zweiten Teil der Folge nehmen wir euch mit in die Kirchenburg Trappold, in der wir zu unserem Glück eine kleine Textilausstellung mit allerlei Infos zum traditionellen Handwerk des Webens gefunden haben. Marius hat auch direkt den alten Webstuhl ausprobiert und ihn ordentlich zum Quietschen gebracht. Aber hört selber rein und ja, viel Spaß mit dieser kleinen Sonderfolge aus Siebenbürgen. Sound auf Handwerk.
Herzlich willkommen aus Hermannstadt. Wir sind hier in großer Runde und zwar sitzen wir hier mit unseren Professoren des SEK Schutz europäischer Kulturgüter der Viadrina Universität und wir würden direkt mal in eine Vorstellungsrunde gehen und dazu würde ich direkt rüber schwenken.
Mein Name ist Paul Zalewski, ich bin Professor für Denkmalkunde an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina und bin dort verantwortlich für die Leitung, wissenschaftliche Leitung des Studiengangs Schutz europäischer Kulturgüter. Ich bin von der Grundausbildung Kunsthistoriker mit vielen Erfahrungen, habe viel zusammen mit Architekten, Restauratoren, Kunsthistorikern gearbeitet und diese Bandbreite ist eigentlich ganz hilfreich und ganz erforderlich bei dem Betreuen der Projekte, der Studierenden, der Masterarbeiten.
Dann haben wir noch unsere liebe Frau Parovic, die sich noch vorstellen wird.
Ja, guten Tag, ich bin Isabella Parovic, ich bin Koordinatorin des Masterstudienganges Schutz europäischer Kulturgüter, seit über 15 Jahren schon. Ich bin von der ursprünglichen Ausbildung her Wirtschaftswissenschaftlerin und ich bin auch die Absolventin des Studienganges Schutz europäischer Kulturgüter.
Der Name ist jetzt ja schon ein paar Mal gefallen, Schutz europäischer Kulturgüter. Das ist der Studiengang, in dem wir studieren und in dem Sie als Professor bzw. Studienkoordinatorin tätig sind. Können Sie ganz kurz einmal umreißen für uns oder auch für unsere Hörerinnen und Hörer? Wir wissen ja Bescheid, aber was sind so die Inhalte des Studiums? Was ist das für ein Studiengang?
Also der Studiengang richtet sich an, könnte man sagen, ohne große Verbindlichkeit an Young Professionals, an Leute, die in häufig auch freiberuflich in den Berufen wie Restaurierungen, Architektur, Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, Kunstgeschichte, in all diesen Bereichen arbeiten und vielleicht es nötig haben, die Qualifikation zu ergänzen, um solche Aspekte wie Projektmanagement, Kulturmanagement, Medienarbeit, das sind alles Fächer und alles Aspekte, die eigentlich ganz wichtig sind in der Praxis, aber normalerweise in den normalen, traditionellen Curricula dieser Studiengänge nicht auftauchen. Und so kommen wir ins Spiel. Wir wollen das einfach diese ergänzende Qualifikation mit auf den Weg geben. Aber ansonsten bietet sich auch ein ganz breites Spektrum von Einführungen in die Berufe des Kulturerbes, sodass auch diejenigen, die von außerhalb dieses Spektrums kommen, das heißt zum Beispiel Juristen oder Kulturwissenschaftler, sie haben auch die Möglichkeit, somit dieses Feld zu betreten und ihre vielleicht Qualifikationen oder Tätigkeiten, die sie bis jetzt ausgeübt haben, einfach zu erweitern.
Ja, das ist ein berufsbegleitendes Studium. Somit ist die Struktur auch sehr wichtig. Also wir haben es so geplant, dass es sich in 7 2-wöchige Blockphasen gliedert. Und somit ist es möglich für diejenigen, die im Beruf tätig sind oder die Familie haben, das eigene Leben, berufliche Leben und Privatleben mit dem Studium zu vereinbaren. Und dadurch, dass Personen, die zu uns kommen, aus unterschiedlichen Bereichen sind, also unterschiedliche Bereiche vertreten, versuchen wir ihnen einen inhaltlichen gemeinsamen Nenner anzubieten. Damit sie auch in der Lage sind, wirklich ein gleiches Niveau zu erreichen, obwohl sie natürlich mit sich in bestimmten Bereichen spezialisieren. Aber dann bekommen sie tatsächlich einen gemeinsamen Nenner für das ganze Spektrum der mit Denkmalschutz zusammenhängenden Bereichen.
Sie haben ja schon gesagt, dass alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommen. Aber gibt es so Voraussetzungen, die jeder und jede mitbringen muss, um dieses Studium anzufangen?
Ja, es gibt ein paar Voraussetzungen und die wichtigste ist natürlich ein Hochschulabschluss. In der Regel kommen zu uns Personen, die schon einen Masterabschluss haben. Aber diejenigen, die mit einem Bachelorabschluss sich bei uns melden oder vielleicht eine handwerkliche Ausbildung haben, gibt es auch Möglichkeiten, die Eignung über eine Eingangsprüfung nachzuweisen. Ansonsten gibt es die zweite Voraussetzung, die darauf beruht, dass man ein Jahr berufliche Tätigkeit nachweisen muss. Wobei diese berufliche Tätigkeit nicht unbedingt in einem einschlägigen Bereich nachzuweisen ist. Mit anderen Worten, egal in welchem Bereich man schon ein Jahr gearbeitet hat, kann man sich damit schon bei uns melden und sich auf unser Studium bewerben.
Ja, sehr schön. Und wenn man dann einmal das Studium zugelassen ist und absolviert hat, wo führt es denn so die meisten Studierenden hin nach dem Studium? Also welche berufliche Laufbahn wird da oft eingeschlagen?
Es wäre eine zu pauschale Antwort, wenn ich Ihnen sage, das ist oft eine bestimmte Karriere gewählt wird, weil es davon zusammenhängt, mit welchen Eingangsqualifikationen man mit dem Studium angefangen hat. Also Eingangsqualifikationen ist eine Sache und die Motivation für das Studium ist die andere Sache. Also wir haben ein total breites Spektrum von Personen und von vertretenen Berufen, aber auch von Motivationen. Zum Beispiel melden sich bei uns, wie schon Herr Professor Zalewski gesagt hat, Personen die Restauratoren sind oder Architekten oder Archäologen, also ganz klassische Fächer. Aber es gibt auch Journalisten, es gibt Filmmacher, es gibt Soziologen, es gibt BWLer und die kommen tatsächlich, weil sie unterschiedliche Lebensziele verfolgen und anstreben möchten. Einige möchten sich in dem Bereich, wo sie schon drin stehen, also in dem beruflichen Bereich weiter spezialisieren und sie möchten einfach eine Vertiefung von den bisher vertretenen Kenntnissen haben. Aber es gibt Personen, die zum Beispiel von der Praxis ins Management wechseln möchten. Also es gibt zum Beispiel Restauratoren, die am liebsten nicht mehr an der Wand stehen, sondern vielleicht etwas mit Kulturerbe-Management zu tun haben. Es gibt Personen, die vielleicht aus einem komplett fernen Bereich kommen. Ich kann jetzt über mich selbst sprechen. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, BWL studiert, aber mich hat immer Kulturerbe, Kulturgüterschutz interessiert und ich habe mich nie wirklich als eine klassische Wirtschaftswissenschaftlerin angesehen und ich wollte tatsächlich eine Interdisziplinarität anstreben, damit ich tatsächlich diese zwei Bereiche verbinden kann. Es gibt auch Juristen, die dadurch, dass sie das Studium absolviert haben, können sie sich jetzt im Bereich Kulturgüterrecht spezialisieren, was auch sehr speziell ist. Deswegen ist es, wie gesagt, sehr unterschiedlich und je nach Person, je nachdem, was die Person wirklich bewegt und was sie wirklich anstreben.
Also wir haben in jeder Kohorte des Studiengangs eine sehr spannende interdisziplinäre Mischung von Leuten mit ganz verschiedenen Eingangsqualifikationen. Normalerweise haben wir auch mehrere Personen aus dem Bereich Restaurierung, Kunstrestaurierung. Das ist fast immer 50%. Aber ansonsten gibt es außer den Kernbereichen des Kulturerbes, so wie schon gesagt, Architektur, Kunstgeschichte, Museen, gibt es eben, wie Frau Parovic sagte, Personen aus ganz anderen Fächern und auf diese Weise aus ganz anderen Disziplinen. Und auf diese Weise tritt diese Gruppe in einen sehr produktiven Dialog, weil die Inhalte, die im Unterricht vermittelt werden, die werden im Nachhinein sehr intensiv diskutiert und gesehen durch verschiedene Prismen der einzelnen Disziplinen. Das ist das, was wir als ein Hidden Curriculum bezeichnen. Also es steht nicht auf dem Stundenplan, aber die Diskussionen, die danach in diesem gemischten Gremium geschehen, sind mindestens genauso wichtig wie das Unterrichtsmaterial selbst.
Im Rahmen des Studiums ist auch ein Projekt vorgesehen, das individuell von den Studierenden ausgesucht werden kann. In unserem Fall machen wir den Podcast. Meine Frage, Herr Professor, gibt es ein Studienprojekt, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist und vielleicht erfolgreich war? Natürlich so wie alle.
Es fällt mir schwer, nur ein Projekt zu nennen. Also es gibt in jedem Durchgang fantastische Projekte, die auch einen bleibenden Wert haben. Das ist auch zugleich auch die Erwartung und Anforderung, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit gibt. Das heißt, ein Produkt wird erstellt, zum Beispiel eine Wanderausstellung oder ein Projekt mit einer gewissen Wirkung. Wir haben zum Beispiel im Jahre 2011, das war auch eine Projektgruppe, haben wir organisiert eine Tagung am Deutschen Historischen Museum Berlin zum Thema Akzeptanz der postsozialistischen Architekturen in Mittel- und Osteuropa. Man muss dazu sagen, das war auch eine eigenständige Initiative der Studierenden und das war damals, wenn ich mich nicht irre, eine von den ersten Tagungen überhaupt dieser Art. Deswegen hat sich auch das Landesamt für Denkmalpflege engagiert und viele andere Instanzen. Wir haben dann wirklich ausgezeichnete Experten wie Norbert Huse dabei gehabt. Das war wirklich eine fantastische Sache. Das ist ein Beispiel für eine Tagung. Aber wir haben zum Beispiel auch so etwas wie mediale Produktion, einen Film zum Beispiel zum Thema unbequemes Erbe, Bückeberg, der Ort, an dem die in der nationalsozialistischen Zeit die Reichserntedankfeste stattgefunden haben. Das ist das Prozess der schweren Debatte, des schweren Diskurses über die Monumentalisierung oder Unterschutzstellung. Das ist das Thema des Films gewesen. Genauso wie zum Beispiel das Thema oder Podcast Hör mal Frankfurt.
Hör mal Frankfurt, das war auch ein schönes Projekt, Denkmalvermittlung für Kinder. Es handelte sich darum, die Frankfurter Denkmäler den Kindern näher zu bringen. Und im Rahmen, das kann man als Podcast nennen, aber das war ein interaktives Podcast, in dem man tatsächlich Kinder dazu angeregt hat, in den Innenräumen der ausgewählten Denkmäler einfach zusammen mit dem Redner zu marschieren und sich das alles erzählen zu lassen. Es war wirklich sehr schön gemacht und das war auch ein tolles Projekt. Ich würde noch ein anderes Beispiel nennen von einer Wanderausstellung. Das war Oranje Route. Also das Projekt hatte als Ziel die Darstellung von 33 Objekten, die mit der Dynastie Oranje-Nassau zu tun hatten. Einige befinden sich auf dem deutschen Gebiet, andere auf dem niederländischen Gebiet. Und daraus ist wirklich eine sehr schöne Wanderausstellung entstanden.
Also nochmal zu dieser Wanderausstellung. Es haben sich dabei insgesamt über 30 Kommunen in Deutschland und in den Niederlanden beteiligt. Das Ganze lief auf die Initiative der Deutschen Tourismuszentrale in Amsterdam. Und wir hatten auch das Glück, dass die Premiere verbunden wurde und sozusagen präsentiert wurde bei den Feierlichkeiten des 200-jährigen Jubiläums des Königshauses in Het Loo in den Niederlanden im Beisein der Prinzessin Beatrix.
Also,
Prinzessin Beatrix.
Königin Beatrix haben wir hier.
Wir sind hier ja eben in Hermannstadt in Siebenbürgen in Rumänien. Und warum sind wir hier? Wie kam es dazu, dass wir sozusagen durch den SEK 21 den Weg hierhin gemacht haben? Klar, es war unsere Entscheidung, auf der einen Seite hier hinzureisen, aber die Beziehung zu Siebenbürgen hat ja auch eine Verbindung zum Studiengang. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen.
Ja, unsere Kontakte mit dem evangelischen Konsistorium in Sibiu sind schon sehr, sehr alt. Also, die Zusammenarbeit dauert seit mehr, ich glaube, als 13, 14 Jahren. Das Ganze ist zustande gekommen durch die Kontakte mit dem Kulturzentrum, mit dem Deutschen Kulturzentrum in Sibiu. Und dann hat sich das entwickelt in die Tätigkeit zusammen mit der Stiftung Kirchenburgen. Wir fahren gerne jedes Jahr, wenn sich das Publikum überzeugen lässt. Also sehr gerne insgesamt nach Siebenbürgen. Und wir haben auch schon Projekte durchgeführt, gemeinsam mit der Stiftung Kirchenburgen. Wir haben zum Beispiel im Auftrag der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gemeinsam ein Projekt zur Diagnostik von 40 am meisten gefährdeten Objekten, also Kirchenburgen in den Karpaten, durchgeführt, gemeinsam mit dem evangelischen Bistum, mit dem Kulturministerium in Bukarest. Also wir haben dann sozusagen auch richtig inhaltliche Projekte gemeinsam bewerkstelligt. Also das ist nur ein Beispiel dafür, dass es unabhängig von der Lehre manchmal auch in die konkreten Aktivitäten geht, wo man wirklich den Zustand der Objekte, den schwierigen Zustand der Objekte zu beurteilen hat.
Ja, das war unser kleines Interview mit Herrn Professor Zalewski und Frau Isabella Parovic. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns in der Lobby den kleinen Einblick in den Studiengang zu wagen. Und ich denke, dass wir in unsere Shownotes einfach ein paar Links auch packen werden von der Stiftung Kirchenburgen und auch vom Studiengang. Da gibt es ja auch eine kleine Übersicht über die Projekte, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden. Und vielleicht lässt sich der ein oder andere davon ja inspirieren. Also uns hat es viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Gerne.
Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, was unser Antrieb für diesen Podcast war. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich auch von diesem Studiengang angesprochen fühlt. Dann leitet diese Folge doch einfach gerne weiter. Die Bewerbungsfrist für den nächsten Jahrgang läuft noch bis zum 31. Juli. Soweit erstmal zu unserem Hintergrund und weiter geht's jetzt zum immateriellen Kulturerbe und dem traditionellen Handwerk.
Nicht nur Deutschland kennt das immaterielle Kulturerbe, auch in Rumänien gibt es Traditionen und Handwerkstechniken, die von der UNESCO anerkannt sind. Im Zuge unserer Studienreise haben wir uns diese Liste also einmal genauer angeschaut und sind dabei auf ein ganz besonderes Handwerk gestoßen. Handgewebte Teppiche oder genauer gesagt Wandteppiche. Diese Technik teilt sich Rumänien mit der Republik Moldau und ist eines der ältesten Kunsthandwerke dieser Region. Sie ist 2016 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden. Und es handelt sich dabei um eine Tradition, die Besonderheit hat, dass sie vor allem von Frauen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Im Zuge der Modernisierung und der zunehmenden Abwanderung ist diese Technik nun allerdings besonders bedroht. Dabei war sie stets mehr als bloße Gestaltung. Sie ist ein wichtiges Mittel der Kommunikation oder kann auch religiöse Bedeutung haben. Sie ist identitätsstiftend für Regionen und Familien. So haben beispielsweise Muster und Farben Bedeutung und werden innerhalb der Familie weitergegeben. Ja, und da traf es sich gut, dass sich Sebastian und Anja Bethke auf ihrer Küchenburg in Trappold dem Thema gewidmet haben. Sebastian, der übrigens auch ehemaliger SEK-Student ist, den haben wir uns dann direkt mal geschnappt und ein bisschen ausgefragt.
Hallo Sebastian, kannst du dich nochmal gerne vorstellen?
Ja, das kann ich machen. Also ich bin Sebastian Bethke und ich bin Tischler, Zimmermann, Maurer aus Berlin, bin aber vor 20 Jahren nach Rumänien gezogen.
Und jetzt sind wir ja hier bei einer Kirchenburg. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, wo wir genau sind und was du hier machst?
Also wir sind in Trappold auf Deutsch, auf Rumänisch heißt es Apold. Das ist ein Ort mit einer Kirchenburg und der Ort befindet sich in Süd-Siebenbürgen, Transsilvanien. Und diese Kirchenburg ist eine Kirchenburg von etwa 165 Kirchenburgen, die es hier noch gibt in der Region. Und ich habe hier einen Verein gegründet mit verschiedenen Leuten und wir haben die Kirchenburg sozusagen vor über 20 Jahren übernommen.
Jetzt sind wir in welchem Gebäudeteil eigentlich hier gerade?
Also, wir sind hier in dem alten Schulturm, so hieß also dieser Raum, und das war ein Turm, ne, der hatte 3 Etagen. Den hat man dann irgendwann im 17. Jahrhundert umgebaut zu einem Burghüterhaus. Deswegen nennen wir das heute Burghüterhaus. Man hat ihn nochmal erweitert, und also wir befinden jetzt sich in der, im Erdgeschoss des alten Schulturms, und das Burghüterhaus war lange Zeit also die Behausung des Burghüters, der sich um die Kirchenburg gekümmert hat. Das ging bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach war das nicht mehr notwendig. Und dieses Gebäude hat sehr viele Varianten, so verschiedene, wie sagt man, verschiedene Projekte durchlebt. Ich habe hier 5 Jahre gewohnt am Anfang. Und dann hatten wir mal hier ein Büro drinne, so eine Zeit lang. Dann hatten wir mal eine Art Rezeption, Café, und jetzt ist es ein Ausstellungsraum für Textil.
Ja, und du hast ja genauso wie wir Schutz europäischer Kulturgüter studiert, und das hat dich dann hierher verschlagen, und du hast auch hier eine Projektarbeit gemacht. Magst du uns darüber noch was erzählen?
Ja, gerne. Also, ich bin seit 20 Jahren hier und habe dann natürlich, weil ich halt sehr handwerklich und eine Ausbildung hatte und dann als Denkmalpfleger in der Region arbeite, hatte mir noch so ein Studium gefehlt, was ich berufsbegleitend machen kann. Und das der Paul Zalewski mit verschiedenen Studiengängen kam regelmäßig ja hier runter und hatten diese Studienreisen gemacht. Und da habe ich das auch kennengelernt. Wir hatten dann auch ein gemeinsames Projekt mal, wo wir 20 Kirchenburgen untersucht haben, wo der Lehrstuhl auch impliziert war. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das wäre vielleicht was für mich, dass ich das studieren kann. Und dann habe ich 2019 dort angefangen, vor der Pandemie. War natürlich ein bisschen schwierig mit der Pandemie, aber das ging ganz gut. Aber das hat mir doch sehr viel gebracht, weil es so ein bisschen das Wissen, das akademische Wissen mir gefehlt hat, vielleicht in manchen Bereichen. Und das ist sehr breit aufgestelltes Studium. Und im Zuge des Studiums haben wir dann ein paar Kollegen sozusagen ein Konzept entwickelt für eine Denkmalpflegesommerschule in Rumänien. Und wir haben dann 2022 nach zweimaligen Verschiebung dieses Upward Heritage Lab hier durchgeführt mit unserem Verein hier vor Ort und haben 5 Universitäten aus Rumänien und aus Deutschland, also Studierenden, zusammengebracht, die dann hier in verschiedenen Disziplinen sozusagen zusammenarbeiten. Und wir haben also die reine Denkmalpflege gehabt, wir haben die Vermessungstechnik gehabt in dem Denkmalpflegebereich, wir hatten Architektur, Handwerk, und ja, das waren so die groben. Und da konnte man in verschiedenen Workshops sozusagen sich austauschen, zusammenarbeiten, und am Ende haben wir dann das Ganze auch publiziert.
Ich würde gerne nochmal auf diese 2 Räume zurückkommen, in denen wir jetzt gerade hier stehen, umgeben von allerlei technischen Gerätschaften. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt eine Textilausstellung hier reingemacht in dieses Burghüterhaus. Und wie seid ihr darauf gekommen? Warum Textilien? Warum? Also hier steht so ein großer Webstuhl, Spinnräder, alle möglichen anderen Gerätschaften. Wie seid ihr darauf gekommen?
Also wir sind so halb drauf gekommen. Also ich habe einen kleinen Beitrag geleistet. Also das hat meine Frau Anja Bethke gemacht, und die ist Ethnografin aus Polen. Und das ist natürlich so ein bisschen dem Bereich. Aber seitdem ich hier bin, sammle ich, ja, kann man so sagen, oder ich bekomme alte Gerätschaften geschenkt. Weil die Leute wissen nicht wohin, und ich sage, na, bevor es wegschmeißt, gibt's uns. Und wir haben sehr viele Webstühle bekommen oder Utensilien für Weben. Ist nicht mein Bereich, ich habe damit wenig angefangen, aber ist zu schade zum Wegschmeißen. Und dann meine Frau hat es auch entdeckt, und sie hat auch das Weben entdeckt vor ein paar Jahren. Das heißt, sie hat angefangen zu weben, und dann hat sie irgendwann gesagt, na gut, das wäre doch eigentlich interessant, denn den Prozess der Herstellung von den Textilfasern, von den Pflanzenfasern mal aufzuzeigen, weil dieser Prozess ist ja der langwierige Teil. Das Weben ist eine Sache, aber bis dahin geht ein komplizierter, für mich immer noch sehr komplizierter und langwieriger Prozess weg vorwärts, also wie man von einer Pflanze sozusagen den Faden bekommt. Und das hat sich dann so ergeben, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dann auch die Räume auch so ein bisschen öffnen und beleben, und mit sowas ist es sehr praktisch.
Ja, dann gehen wir es mal durch. Ich glaube, dieses Gerät nennt man im Deutschen einen Flachsbrecher. Damit werden die Fasern aufgebrochen.
Als nächstes werden dann die Fasern gebürstet. Ah, super. Jetzt setze ich Anja noch für uns ans Spinnrad und sie kriegt es sogar zum Laufen.
Erst dieses Gestell wäre nur was für die Ausstellungstexte und Fotos, aber es hat tatsächlich auch eine Funktion. Hier wird wohl der Faden aufgewickelt.
So, Marius, ich finde, du setzt dich jetzt mal an den Webstuhl und probierst das mal für uns aus.
Ich setze mich mal gleich dran. Oh, das finde ich ganz cool. Und was meint ihr? Wie mache ich mich? Geht's oder?
Das klappt doch schon sehr gut. Nicht schlecht, Marius. Echt. Das Ganze wahrscheinlich noch 10-mal so schnell und dann wird das aber was. Okay, klasse. Also dann der letzte Punkt wäre dann noch das Waschen. Also der Teppich ist schmutzig geworden und ich glaube, da drüben kommen wir dann zu den Waschutensilien. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja schon froh, dass die Zeiten von Waschbrett und Wäscheglocke vorbei sind. Wie nennt man dieses Ding hier? Eigentlich, ich schau mal nach. Moment, das scheint ein Bläuel zu sein. Damit waren wir dann am Ende der kleinen Ausstellung angekommen. Und jetzt hören wir nochmal in das restliche Interview mit Sebastian Bethge hinein, in dem er uns noch ein wenig über die Beweggründe für diese Ausstellung berichtet hat. Textilien, Weben, Teppiche, die begegnen uns ja hier seit Tagen in Siebenbürgen. Das ist irgendwie etwas ganz Wichtiges auch für Rumänien insgesamt. Es ist ja auch als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Diese alte Webereitechnik, hat das auch irgendwie noch damit reingespielt, dass euch das wichtig war, das irgendwie hier einen Raum zu schaffen dafür?
Ja, hat mit Sicherheit, also es gibt ja hier diese Tradition von den Teppichweben und die Siebenbürger Sachsen haben zum Beispiel viel mit denen auch gehandelt mit Teppichen. Das Teppichen war ein Statussymbol. Wahrscheinlich gibt es ja diese Ausstellungen mit den osmanischen Teppichen, die sehr einzigartig sind. Wir haben uns ein bisschen konzentriert auf das ethnografische Teil hier. Also wie man eigentlich zu dem Teppich kommt. Also natürlich, das Objekt ist interessant und man hat natürlich auch Alltagskleidung gemacht. Das heißt, man hat Hemden gewebt, man hat Handtücher gewebt. Aber wir mögen gerne der Weg, wie man eigentlich die Arbeit macht, also das Materielle, also nicht das Ergebnis ist so vordergründig, sondern eher wie das Handwerktechnik. Und das hat uns dann ein bisschen gereizt, das zu ergründen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Ja, und dann mussten wir auch schon wieder weiter und auf zur nächsten Kirchenburg. Unser Plan war doch relativ eng getaktet.
Impressionen unserer Reise, insbesondere unseres Besuchs in der Kirchenburg in Trappold und der Textil- und Webereiausstellung, findet ihr in unserem Instagram-Profil The Sound of Handwerk oder auch in unserer Galerie auf unserer Website www.thesoundofhandwerk.de.
Ja, wir hoffen, dass euch dieses kleine Special gefallen hat. Am letzten Donnerstag im Juni kommt dann die nächste Folge und als kleiner Teaser, es könnte zerbrechlich werden.
Wir freuen uns übrigens immer sehr über Feedback jeglicher Art, sei es als Kommentar bei Instagram, als Bewertung bei Spotify oder Apple oder ganz klassisch per Mail an podcast@thesoundofhandwerk.de. The Sound of Handwerk ist eine Produktion von Michaela Haller, Katharina Klein, Beatrix Meyer und Marius Nordmann, entstanden im Rahmen eines Studienprojekts im weiterbildenden Masterstudiengang Schutz europäischer Kulturgüter an der Europa-Universität Biadrina in Frankfurt-Oder.